herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wobei das letzte Mal hatten wir uns ja so ein paar essentielle Begriffe unseres Themas angeschaut. Wenn ihr euch erinnert, also einmal Eudaimonia, also das gute Leben oder das Glück. Und wie erreicht man das? Dann hatten wir uns so ein bisschen die Zieldefinitionen angeschaut oder die Zielbegriffe. Also in der Stoa, die haben sehr viel mit dem Begriff Apatheia gearbeitet. Die Epikureer haben sehr viel mit dem Begriff Ataraxia gearbeitet, also Unerschütterlichkeit. Die Buddhisten arbeiten mit dem Begriff Nirvana, Freisein von Störgefühlen oder von Gierhass und Verblendung. Ich würde gerne heute so mal schauen, welche Personen da maßgeblich beteiligt sind. Wir fangen da an, was in unserem Kontext wahrscheinlich eine der wichtigsten Personen ist. Das ist Sokrates. Er hat in diesem Zeitraum 496 bis 399 vor unserer Zeitrechnung in Athen gelebt. Er selbst war Athener. Man weiß eigentlich biografisch von ihm relativ wenig. Das ist das Interessante, obwohl der Plato, also einer seiner Schüler, irre viel Dialoge geschrieben haben, wo der Sokrates drin vorkommt. Aber das waren keine historischen Dialoge, sondern das ist Literatur, sage ich mal, wo er also diese Person des Sokrates benutzt hat, um so der Hauptdarsteller innerhalb dieser Dialoge zu sein. Man weiß heute nicht wirklich, was in diesen Dialogen wirklich von Sokrates kam und was von Plato kommt. Ja, da gibt es viele Hypothesen, aber wirklich weiß man es nicht, weil es halt eine literarische Mischung ist. Worauf ich hinaus wollte, war, dass in diesen Dialogen relativ wenig Biografisches aufscheint und einiges muss man sich so ein bisschen herausklamüsern. Der erste Punkt ist der, und das finde ich einen interessanten Aspekt, er kommt ja aus einer Handwerkerfamilie. Sein Vater und wohl auch er waren Bildhauer, wo man davon ausgeht, ich weiß nicht mehr, ob er oder sein Vater, die an der Akropolis mitgearbeitet haben. Von der Zeitepoche ist so, dass es der Zeitraum, in dem Athen kulturell total aufgeblüht ist. 500 ist so ein Marker, ich glaube 499 oder sowas, also haben die Ionischen Kriege begonnen. Das waren die ganzen Staaten, also ich habe jetzt meine Landkarte nicht dabei, aber das waren an der heutigen türkischen Küste oder Kleinasien gab es lauter ursprünglich griechische Kolonien, die also von Griechen gegründet wurden, die aber dann vom Persischen Reich übernommen wurden. 499, so in dieser Größenordnung, gab es dann einen Aufstand, ausgehend, glaube ich, von Milet. Diese Stadtstaaten an der kleinasiatischen Küste haben sich also gegen die Perser aufgelehnt und die Athener und andere griechische Städte haben die dann unterstützt und dann gab es diese griechisch-persischen Kriege, die dann mit einem, man müsste fast sagen, mit einem Patt geendet haben. Die Perser konnten sich nicht durchsetzen und die Griechen haben dann unter der Führung von Athen ihre Position behauptet. Die Perser haben sich zurückgezogen und die Griechen haben dann also unter der Führung von Perikles, das war so ein wesentlicher Politiker innerhalb von Athen, haben die dann also so ein Kriegsbündnis gegründet. Das war der Attische Seebund. Also soweit klingt das alles noch eigentlich super, müsste man sagen. Die Negativseite ist die, dass sich dieser Attische Seebund unter der Führung von Athen langsam zu einer Zwangsgemeinschaft entwickelt hat. Das heißt, sämtliche Städte mussten also Tribut zahlen, also ihren Beitrag zu diesem Bündnis. Damit wurden dann also Schiffe gebaut, Flotte gebaut, Ausrüstung beschafft. Es gab aber einen riesen Überschuss und dieser Überschuss ist alles nach Athen gewandert und dadurch hat Athen also eine extreme, also die Akropolis wurde zum Beispiel riesig groß ausgebaut. Also es war dann einfach das kulturelle Zentrum dieser ganzen griechischen Stadtstaaten. Athen hat ziemlich auch Druck auf die einzelnen Mitgliedsstaaten ausgeübt. Das heißt, die konnten dann nicht einfach sagen, ja, wir wollen da nicht mehr mitmachen, sondern da gibt es also auch grausliche Berichte, wo also einzelne Stadtstaaten gesagt haben, wir treten aus und dann ist die Athener Flotte aufgetaucht und hat die gesamte Stadt niedergemacht und die Männer umgebracht, die Frauen und Kinder versklavt und alles niedergebrannt. Also das waren grausliche Zeiten offensichtlich. Und Athen hat die leuchtende Seite, das heißt dieser Höhepunkt von kulturellem Schaffen. Und die dunkle Seite ist halt, dass sie sozusagen das Geld auch gut einkassiert haben, um diesen kulturellen Höhepunkt möglich zu machen. So müsste man das sagen. Das ist so ein bisschen die sozioökonomische Drumherum, in dem Sokrates gelebt hat. Er selbst hat also, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube in 2 oder 3 Schlachten selbst als Hoplit gekämpft. Und Hopliten, das waren also die Fußsoldaten, die also eine Ausrüstung hatten aus Bronze, also ein Schutzschild, eine riesenlange Lanze, ich glaube 3 Meter oder so, also ein Brustpanzer, ein Schutzschild, ein Kurzschwert, glaube ich, und Beinschienen. Die Kriegstechnik der Griechen war die Phalanx, also die sind sozusagen in Glied marschiert. Das war wie so eine Panzerfront. Was man also biografisch nicht wirklich weiß, ist, wovon hat Sokrates eigentlich gelebt? Sein Vater war nicht, also wenn es ein Handwerker war und selbst wenn er einen Betrieb hatte, war der nicht besonders reich. Aber er war offensichtlich so reich, dass sein Sohn sich eine Ausrüstung für die Hopliten leisten konnte. Die Teilnahme an den Kriegen war also nach Geld gestaffelt. Das heißt, die, die viel Geld hatten, die sind auf dem Pferd geritten. Die, die also auch noch viel Geld hatten, die konnten sich also so eine Rüstung leisten. Im Laufe der Zeit hat sich die Kriegsmaschinerie immer weiter ausgebreitet und das Landheer ist dann ergänzt worden durch die Seestreitkräfte. Und in den Seestreitkräften haben sie dann viele Ruderer gebraucht. Die Schiffe waren eigentlich Ruderschiffe. In dieser Zeitepoche sind dann also auch Leute in die Armee gekommen, die eigentlich kein Geld hatten, sondern die dann eine Bezahlung bekamen. Zu dem Zeitpunkt geht man davon aus, dass der irgendwie Geld haben musste, weil sonst hätte er sich nicht so eine Rüstung leisten können. Also ein ganz armer Schlucker war er nicht. Aber er war Handwerker. Das bleibt. Weil, und das ist ein interessantes Aspekt bei der ganzen Geschichte, alle seine Schüler, oder die meisten, 90% seiner Schüler waren adlige Jünglinge. Das heißt, die kamen aus einer anderen Schicht. Und zwar aus der Schicht der Großgrundbesitzer, die, und das war ein griechisches Ideal, Handarbeit war in diesen Kreisen verpönt. Das war kein gesellschaftliches Ideal zu arbeiten, sondern man hat arbeiten lassen. Das kann man sich natürlich nur leisten, wenn man viel Grundbesitz hat. Irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Das waren entweder die armen Schlucker, auch Griechen, und das waren die Sklaven. Das heißt, die Sklaven waren die ökonomische Basis, damit dieser ganze Betrieb in Athen überhaupt funktionieren konnte. Das scheint in vielen Büchern nicht so klar auf. Diese oberste Schicht, also diese Adelsschicht, die Großgrundbesitzer, die hatten als Lebensideal so ein Ideal, zumindest wird das in den Büchern so dargestellt, das schöne Leben genießen können. Das heißt, ihre Zeit der Kunst widmen, der Literatur widmen, der Poesie widmen, der Philosophie vielleicht ein bisschen widmen. Und sie nannten dieses Phänomen der Muse frönen. Das heißt, die haben sich auch immer wieder zu Festen zusammengefunden, wobei die muss man auch wieder einschränken. Das war eine reine Männergesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Das war tiefstes Patriarchat. Die Frauen, deren Platz war im Haus, die sind in der Regel nicht alleine rausgegangen, sondern nur unter Bewachung. Entweder mit einem Sklaven oder einer Sklavin. Die Männergesellschaft war so strukturiert, dass sich die Männer getroffen haben und der Muse gefrönt haben, müsste man sagen. Die haben so Feste veranstaltet, die nannten sie Symposien. Das gibt einen Text von Plato, der nennt sich auch Symposium, Festgelage wäre die Übersetzung. Da haben sie dann so miteinander diskutiert, ja, über alle möglichen Themen, sich ausgetauscht, haben gut gegessen, haben Gedichte vorgetragen und, das ist auch interessant, dann gab es immer so einen zweiten Teil. Und am zweiten Teil, weil da waren nämlich nicht nur Männer eingeladen, sondern auch Frauen, aber nicht die Ehefrauen, sondern in der Regel waren das Prostituierte bzw. Sklavinnen, die dann getanzt haben und dann gab es oft, also genau weiß man das nicht, aber manche Bücher sagen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, sagen, dass es in vielen dieser Symposien, also dieser Männergelage, im zweiten Teil sexuelle Ausschweifungen gab. Die Tänzerinnen haben nicht nur getanzt, sondern die waren auch zu allen möglichen anderen Dingen zur Verfügung. Das war dieser Umkreis, in dem Sokrates gewirkt hat. Es war eine städtische Kultur. Seine Ansprechpersonen waren aristokratische Jünglinge. Wie kam es überhaupt dazu, dass Jünglinge zu so einem älteren Herrn, die meisten Texte, die Plato geschrieben hat, müsste man wahrscheinlich davon ausgehen, der Sokrates war so um die 40, 35 bis 40 Jahre alt. Jünglinge waren zwischen 14, 16 bis 18, so in dieser Größenordnung. Das, was sich dort abbildet, ist so eine Bildungseinrichtung. Es gab so unterschiedliche gesellschaftliche Strukturen. Die Struktur, die zu dem Zeitpunkt Athen beherrscht hat, war also eine Basisdemokratie. Alle wehrfähigen Männer hatten Stimmrecht in dieser Basisdemokratie. Das war also ein Männerforum, die miteinander diskutiert haben, die miteinander auch zu Gericht gesessen sind. Und das Interessante bei den Gerichtsprozessen ist, da gab es nicht einen Richter, nicht zwei Richter, nicht drei Richter, sondern da gab es 500 Richter. Das ist eine ganz andere Konstellation, als wie das bei uns war. Sämtliche, die den Stadtstaat betreffenden Themen wurden in dieser Vollversammlung diskutiert. Dann wurden teilweise bestimmte Funktionen, Beamtenfunktionen würde man heute sagen, Magistratfunktionen, die wurden ausgelost, nicht gewählt. Die einzigen Funktionen, die gewählt wurden, das waren die Strategen, das waren die militärischen Generäle. Und da gab es 10 Stück. Also gab es nicht nur einen, sondern gab es immer 10. Die wurden gewählt, weil das waren die einzigen, wo man davon ausgegangen ist, die mussten wirklich was davon verstehen. Da konnte man nicht irgendein Dodel durchs Los ziehen. Aber sonst war das Grundprinzip der athenischen Basisdemokratie war die Gleichheit. Das ist ein wesentliches Element. Das heißt, jeder wehrfähige Mann, davon ist man ausgegangen, war in seiner Funktionsweise gleich den anderen und konnte auch die anderen Ämter ausführen. Auch diese 500, wenn es irgendeinen Gerichtsprozess gab, wurden die Richter ausgelost. Man konnte sich da bewerben, dann gab es einen Pool und aus diesem Pool wurden dann also die Richter gezogen. Man hat das sozusagen über die Masse dann das richtige Urteil gefunden, wobei man heute auch weiß, dass also manche Urteile auch nicht so optimal gelaufen sind. Immerhin hat diese Struktur der Basisdemokratie mit einigen Einschlägen hat die fast 200 Jahre funktioniert. Das darf man nicht unterschätzen. Wie kam es eigentlich zu dieser merkwürdigen Spezies der Philosophen? Diese Philosophen sind in dem Umfeld dieser basisdemokratischen Staatsgebilde entstanden. Es gab andere Staatsgebilde, das waren die autokratischen Systeme, da hat man das nicht so gebraucht. In diesen großen Vollversammlungen hat man eine Fähigkeit gebraucht, die essentiell war, um sich dort durchzusetzen, um seine Position gut zu vertreten. Das heißt, man musste gut reden können. Da ist dann eine eigene Management-Trainingsszene entstanden, so würde man das heute formulieren. Das waren die Rhetoriktrainer. Die hat man so früher nicht genannt, also Rhetorik sehr wohl, aber die Leute wurden genannt als Sophisten. Sophisten hat den Wortteil Sophia, die Weisheit. Das waren die Leute, die von sich behauptet haben und ihnen unterstellt von den bösen anderen, dass sie die Weisheit haben. Aufgrund dieser Fähigkeit sind sie also dann durch diese Stadtstaaten marschiert und haben die adligen Jünglinge in Rhetorik, in der Redekunst ausgebildet. Und dann gab es noch einen zweiten Strang, das sind die sogenannten Vorsokratiker, also das sind die Philosophen, die vor Sokrates gelebt haben. Witzigerweise waren die hauptsächlich an der türkischen Küste, also in Kleinasien, also in den ionischen Städten. Die haben sich mit solchen Fragen beschäftigt, wie ist die Erde entstanden, wie funktioniert die Erde, was waren die ersten Prinzipien. Das waren, ich würde fast sagen, die ersten Naturwissenschaftler, die versucht haben, die Natur zu verstehen und zwar nicht auf Basis von Göttererzählungen, sondern auf Basis von Erfahrungen. Diese zwei Stränge, einmal diese wandernden Management-Trainer oder Rhetoriktrainer plus diese Vorsokratiker, die sich so mit Naturwissenschaften begonnen haben zu beschäftigen, sind dann eingemündet in das, was heute die Philosophie der griechischen Klassik genannt wird und wo die Hauptperson, um die sich alles gedreht hat, Sokrates war. Und so ist es dazu gekommen, dass es da also in Athen, so muss man sich das vorstellen, mehrere solcher Rhetoriktrainer gab. Und da haben sich dann halt die Jünglinge um einen dieser Lehrer versammelt und haben also mit dem diskutiert, beziehungsweise der hat denen dann beigebracht, wie man Reden schreibt, wie man die aufbaut. Die haben das zusammen geübt und die haben sich auch bezahlen lassen. Die haben ziemlich viel Geld teilweise dafür genommen für ihr Training, für ihr Coaching. Das ist ja heute immer noch so. Vom Sokrates sagt man, zumindest in der Lesweise von Plato, ja, weil der Sokrates ja selbst überhaupt keinen einzigen Text hinterlassen hat, aber in der Lesweise von Plato war Sokrates derjenige, der erstens kein Geld für seine Belehrungen genommen hat. Erstes Unterscheidungsmerkmal. Zweitens, wobei sich dann natürlich die Frage stellt, okay, wovon hat er dann gelebt?
Geschenke hat er gekriegt.
Ja, genau. In den Texten von Plato steht sehr wohl drin, dass er sehr einfach gelebt hat. Also er hat keinen Riesenpalast gehabt. Seine Ehefrau, die Xantippe, die hat sich immer beklagt, dass er nichts auf die Reihe bringt. Also er hat nicht den großen Luxus gehabt, aber trotzdem muss er, also er hatte, ich weiß nicht, zwei Söhne oder zwei. Irgendwie muss er die ja ernährt haben. Eine Variante ist, er hat geerbt. Wobei von einem Handwerker, weiß ich nicht, ob der so viel vererben kann. Und dass man dann von dem Erbe lebt. Das ist ja auch der andere Punkt. Zweite Variante, er hat von diesen reichen Jünglingen Einladungen bekommen, beziehungsweise die haben ihm immer wieder mal Geld zugesteckt.
So.
Dana sozusagen. Ja, aber das scheint nirgends auf. Ja, im Buddhismus scheint das auf als Dana. Ja, im Buddhismus ist das ganz klar geregelt. Der Buddha, Zeitgenosse, mehr oder weniger, Pi mal Daumen, ja, vom Sokrates, der hatte Punkt 1, kein Eigentum. Das war ganz klar geregelt. Außer seine Essschale, so zwei Roben, also minimal, zumindest auch kein Grundbesitz und sonst nichts. Der hat gelebt von Dana, also von Unterstützung von Anhängern. Die Unterstützung war immer nur das Essen. Oder vielleicht haben sie ihm mal auch eine Robe spendiert, okay. Aber er hat kein Geld bekommen, kein Grund bekommen und so. Von Sokrates ist das auch nicht überliefert, dass der irgendwelche Häuser geschenkt bekommen hat oder so. Also die beiden haben einfach gelebt, aber bei Sokrates ist das nicht so ganz klar, wovon der eigentlich gelebt hat. Aber der erste Punkt war, er hat keine Bezahlung genommen, sagt Plato. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht. Und der zweite Punkt war, er hat sich von diesen Sophisten, und das ist eine Begrifflichkeit, die wahrscheinlich Plato in die Diskussion eingebracht hat. Und zwar ein Abgrenzungsbegriff. Das heißt, er selbst hat sich Philosoph genannt. Und Philosoph ist jemand, dieser Begriff hat zwei Aspekte. Philo ist die Freundschaft, die Liebe. Und Soph, also Sophia, ist die Weisheit. Das heißt, übersetzt ist es nicht jemand, der die Weisheit besitzt, sondern der ein Freund der Weisheit ist oder der die Weisheit liebt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Begriff wörtlich zu übersetzen. Aber er hat immer gesagt, er besitzt überhaupt keine Weisheit. Das ist ein wesentliches Kriterium von ihm. Das ist vielleicht ein Unterscheidungsmerkmal zum Buddha. Der Buddha hat von seinem Selbstverständnis eigentlich gesagt, hallo, ich bin erleuchtet. Ja? Seine erste Lehrrede nach seinem Erleuchtungserlebnis, ja, also hat er sich überlegt, okay, wem, also eigentlich zuerst hat er gesagt, okay, die Leute hier alle um mich herum, die sind so mit ihren Dingern beschäftigt, mit ihren eigenen Business, das macht überhaupt keinen Sinn zu unterrichten. Ja? Dann hat irgendein großer Gott von oben, Brahma, der hat das gesehen, ist dann runtergefahren und hat dann mit dem Buddha diskutiert und hat ihm gesagt, ah, es gibt schon einige, die nicht so ganz tief drin stecken in diesem weltlichen Samsara. Ja? Also bei denen macht es sehr wohl Sinn. Ja? Und dann hat der Buddha gesagt, okay, na gut, dann werde ich ein bisschen unterrichten. Nächstes Problem, wem unterrichte ich? Ich meine, wie finde ich meine Leute? Ja, ist ja nicht so einfach. Gab ja noch kein Internet oder Instagram oder keine Ahnung. Seine Idee war, er hatte 5 Leute, mit denen er sehr lange zusammen praktiziert hat. Also sucht er die. Auf dem Weg zu ihnen trifft er einen anderen Samana, also Bettelmönch, und sagt ihm, hallo, ich bin voll erleuchtet. Und dieser andere schaut ihn an, denkt sich seinen Teil und geht einfach weiter. Das heißt, so überzeugend war er offensichtlich nicht. Zu seinen 5 Freunden ist er dann gegangen und da hat es dann angefangen und die fanden das irgendwie ganz gut. Das ist vom Selbstverständnis ein wesentlicher Unterschied. Er ist davon ausgegangen, er hat geschafft. Der Sokrates ist davon ausgegangen, er hat überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und jetzt gibt es eine interessante Geschichte. Ein Freund vom Sokrates, Xerephon oder so ähnlich hieß der. Ein Freund vom Sokrates geht zum Orakel von Delphi. Und da muss man wissen, das ist auch anders als beim Buddha. Die Griechen, inklusive Sokrates, Plato und die ganzen Jungs, die haben alle an ihre Götter geglaubt. Die hatten zwar verschiedene Vorstellungen von den Göttern und nicht so unbedingt wie der Homer, die geschildert hat, ja, so menschlich, aber die hatten irgendwie alle ein Gottesverständnis und Sokrates auch. Es gab jetzt eine Möglichkeit, oder das war sozusagen in dieser Gottesdefinition inkludiert, diese Götter, das war ein Diskussionsthema, aber die meisten haben daran geglaubt, dass die Götter einerseits die Welt erschaffen haben, aber dass sie sich um die Welt auch kümmern. Das ist eine wichtige Aussage. Das Kümmern besteht unter anderem darin, dass manche Menschen einen Draht zu diesen Göttern haben und dann die Götter Zeichen liefern, um bestimmte Dinge den Menschen mitzuteilen. Da gab es jetzt verschiedene Techniken, um diese Zeichen lesen zu können. Und eine Technik war ein Orakel. Das Orakel von Delphi, ich glaube, das war das, vielleicht, das weiß aber bestimmt die Claudia besser. Das war so auf so einem Dreifuß, hat die gesessen, war eine Lady. Und irgendwie weiß man auch nicht genau, wie das wirklich funktioniert hat, aber manche sagen, da kamen so irgendwelche Schwefeldämpfe aus der Erdspalte raus oder was anderes. Oder die war einfach bekifft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war die dann ziemlich in einem Trance-Zustand, hat irgendwas gebrabbelt. Und irgendjemand hat da mitgeschrieben und dann hat man es interpretiert. Und das waren meistens so Halbsätze, wo niemand klar denkendes irgendeine Information draus zieht. Und deswegen musste man dann diese Priester, die das interpretiert haben, meistens gut bestechen, damit das dann auch in die Richtung interpretiert wird, die man hören möchte. Also es war auch schon ein bisschen so eine windige Geschichte. Aber der Freund ist zu diesem Orakel gegangen und dieses Orakel war der direkte Draht zum Gott Apollon. Da gab es offensichtlich verschiedene Zuordnungen. Es gab auch eine Methode, den Vogelflug interpretieren. Sie haben die Vögel angeschaut und die sind dann irgendwie geflogen und dann hat jemand angefangen, das bedeutet, also morgen gibt es Regen oder morgen gibt es große Überschwemmungen. Oder was sie auch geliebt haben, Viecher töten, aufschneiden und dann in den Gedärmen irgendwie schauen. Da gab es unterschiedliche Techniken. Also dieser Xerophon ist also zum Orakel von Delphi gegangen und hat das befragt, ja, ob es jemanden gibt, der größeres Wissen als Sokrates hat. Und das Orakel hat gesagt, es gibt niemanden, der größeres Wissen als Sokrates hat. Das hat dieser Freund brühwarm dem Sokrates weitererzählt. Und der Sokrates war vollkommen irritiert. Er hat es einfach nicht kapiert, wie kommt das, dass ich soll das meiste Wissen haben, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von den Sachen habe. Dann hat er, und das ist eigentlich seine Lebensgeschichte, dann ist er, weil er natürlich auch an dieses Orakel glaubte und an diesen Gott Apollon, der dahinter steckte, hat versucht herauszufinden, was ist eigentlich damit gemeint gewesen. Und das war eine seiner Lebensaufgaben. Das heißt, er ist dann zu allen möglichen Leuten hingegangen, wo er geglaubt hat, die sind eigentlich sehr weise, die wissen sehr viel. Und hat die mal auf die Probe gestellt, ob sie wirklich was wissen. Und hat festgestellt, die waren teilweise nur eingebildet und hatten überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da reden. Und dann ist er zu dem Schluss gekommen, dass er deswegen der Weiseste ist, weil er weiß, dass er nichts weiß. Das macht den großen Unterschied. Und dann hatte er noch eine andere nette Formulierung. Seine Mutter war Hebamme und seine Gesprächstechnik nannte er, arbeitet wie eine Hebamme. Das heißt, durch das Gespräch führt er die Leute oder führt er das, was wahr ist, zur Erscheinung oder zur Geburt. Das heißt, er belehrt die Menschen nicht, sondern versucht im Diskurs, also im Gespräch miteinander herauszufinden, was das Ergebnis von dem Thema ist, oder? Das war seine Technik. Witzigerweise steigt er aber immer als derjenige aus, der am Ende recht hat. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist von Plato literarisch so verarbeitet. Die gleiche Struktur finden wir beim Buddha auch. Da gibt es auch Diskussionen, Belehrungen mit allen möglichen Leuten und der Buddha steigt auch immer als derjenige aus, der dann am Ende recht hat. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium, jetzt muss ich gleich zum Ende kommen, glaube ich, das möchte ich noch sagen, das beschäftigt mich auch selbst, ist, vor 50 Jahren vielleicht, ja, oder vor 40 Jahren, als Buddhismus bei uns im Westen sehr modern war, gab es die Unterscheidung, und das ist eine Unterscheidung, die es im Buddhismus eigentlich in der Weise gar nicht gibt, aber die durch westliche Leute, die sich mit Buddhismus beschäftigt haben, eingeführt wurde. Eigentlich schon ausgehend von Schopenhauer, ja, 19. Jahrhundert, Beginn des 19. Jahrhunderts. Das hat sich dann so durchgezogen in durch diese buddhistischen Szenen. Und zwar die Unterscheidung zwischen einer Erfahrungsreligion und einer Glaubensreligion. Und diese Begrifflichkeit bezieht sich aber eigentlich auf die Auseinandersetzung mit dem Christentum. Die ganzen westlichen Buddhisten sind alle in einem christlichen Kontext aufgewachsen, haben sich vom Christentum aber abgegrenzt und haben dann den Buddhismus benutzt, um klarzumachen, der Buddhismus ist ein Ansatz, da geht es nicht um das Glauben, dass der Buddha recht hat, sondern es geht darum, selbst herauszufinden, ob er recht hat. Das heißt, die Selbstverantwortung steht im Fokus, dass ich für mich mithilfe der Techniken, mithilfe der Belehrung selbst nachprüfen muss. Und da gibt es einen berühmten Text, den findet ihr ja auch im blauen Buch. Das ist die Lehrrede an Yikala Mer, wo er explizit die Leute, die ihm zuhören, auffordert, das wirklich nachzuprüfen, was er da erzählt, ob das wirklich so ist. Und das ist natürlich ein Mega-Aspekt und vollkommen anders als die Leute da aus dem 19. Jahrhundert im Christentum wahrgenommen haben, ja, wo also offensichtlich der Pfarrer oder die Pfarrer so aufgetreten sind. Und das findet man ja bei vielen Religionen, dass die behaupten, nur ihr ist wahr und es gibt, ist die einzige Wahrheit und die muss man halt schlucken. Und das Schlucken sagen sie halt nicht schlucken, sondern sie sagen halt dann Glauben. Das ist nicht hinterfragbar. In dieser Abgrenzungsinterpretationsgeschichte im Westen ist es die Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen Erfahrungsreligion oder Glaubensreligion. Das war vielen Buddhisten in den letzten 100 Jahren immens wichtig. Wenn man sich das genauer anschaut, muss man diesen Begriff natürlich auch relativieren. Das heißt, wir finden im Buddhismus viele Überzeugungen, die gar nicht nachprüfbar sind. Aber das, was den Westen besonders interessiert hat, sprich die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit mit Hilfe von Meditationstechniken und Ethik, das ist natürlich ein Aspekt, der vollkommen glaubensfrei ist, wo man experimentieren kann und für sich im eigenen Leben reflektieren kann, bringt mir das oder bringt mir das etwas nicht. Und das ist ja dann auch, um die Kurve zu kratzen zu Jon Kabat-Zinn, das ist ja einer der wesentlichen Aspekte des Ansatzes MBSR, also nach Jon Kabat-Zinn, dass er extremes Gewicht darauf legt, auf den Begriff des Erforschens. Auch die Struktur des MBSR-Kurses ist genau so angelegt, nicht, dass die Wahrheit ausgebreitet wird, sondern dass man gemeinsam über das Tun, sprich die Anwendung der Meditationsmethoden, selbst über die eigene Erfahrung reflektiert und sich in der Gruppe austauscht und gemeinsam erforscht, was bringen mir diese Sachen im eigenen Alltag. Dieser Aspekt des Erforschens, würde ich sagen, ist eine Parallele in beiden Ansätzen. Der Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass beide Ansätze, und das ist das Verbindende, auf der Idee des Erforschens basieren. Und das ist, glaube ich, für uns ein spannender Punkt. Auch wir, zumindest in der Tradition von Jon Kabat-Zinn, geht es nicht um Wahrheit, sondern es geht um das eigene Erforschen und die eigene Umsetzung im eigenen Alltag.